Früher hatte man gar nicht so viel Freizeit. Da wurde gearbeitet. Heute genieße ich sie. Im Garten, mit der Enkelin im Zoo oder beim Skat im Verein. Freizeit ist, wenn man selbst entscheidet, was man tut.
Freizeit ist für mich einfach die Zeit, in der ich nicht funktionieren muss. Keine Deadlines, kein Druck. Einfach ausschlafen, lesen, spazieren gehen oder mit Freunden spontan was starten.
Freizeit, das ist knapp bemessen bei mir. Aber wenn ich welche habe, dann heißt das Handy weg, keine Mails, keine Notfälle. Einfach raus aus dem Kopf und rein ins Leben.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Frings, Studienmanager am Historischen Seminar der Johannes Gutenberg Universität Mainz und ihr seid bei Clio auf die Ohren. Clio auf die Ohren ist der Podcast des Historischen Seminars hier in Mainz und wir befinden uns in der vierten Staffel mit dem Titel Überall ist frühe Neuzeit. Ich bin mit dieser Staffel nicht alleine, denn die Verantwortung hierfür tragen zwei Kolleginnen.
Hallo, ich bin Elisabeth Natur. Ich bin Frühneuzeit-Historikerin hier an der JGU und beschäftige mich in meiner Forschung vor allem mit Musik und Politik in dieser Zeit.
Hallo auch von mir. Ich bin Bettina Braun. Ich bin Professorin am Historischen Seminar. Auch ich beschäftige mich natürlich mit der frühen Neuzeit, mit dieser Zeit zwischen ungefähr 1500 und 1800. Und dabei interessieren mich insbesondere herrschende Frauen.
Überall ist frühe Neuzeit, das ist kein Witz, denn in unserer Gegenwart wimmelt es nur so vor frühneuzeitlichen Gegenständen, vor Denkfiguren, vor Redewendungen, denn diese Zeit war sehr prägend.
Ja, in der heutigen Folge geht es um Freizeit und um eine in der frühen Neuzeit ganz beliebte Freizeitbeschäftigung, nämlich das Kartenspielen.
Laut dem Duden ist Freizeit eine Zeit, in der man nicht arbeitet und keine Verpflichtungen hat.
Freizeit kennen wir alle. Wir alle haben täglich damit zu tun. In dieser Zeit können wir machen, was wir wollen.
Ja, jeder verbringt seine Zeit auf seine eigene Art und Weise. Man ist nicht an Orte, Personen oder Zeiten gebunden. Manche gehen in den Zoo, manche sitzen auf der Couch und machen sich gemütlich, manche spielen Spiele.
Was macht ihr so am liebsten in eurer Freizeit?
Kommt darauf an. Im Sommer bin ich gern mit Freunden draußen, im Winter eher weniger. Trotzdem bin ich auch dann gern mit Freunden unterwegs.
Bei mir ist es eigentlich genauso. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs oder im Sommer ist es auch besonders schön, am Rhein entlang zu spazieren und zu entspannen.
Keine Verpflichtungen und man kann tun, was man will. Da machen wir doch nichts für die Uni. Meistens spielen wir ganz entspannt Karten.
Oh, das habe ich auch am Wochenende gemacht. Am Rhein gewesen und mit ein paar Kumpels Karten gespielt.
Karten scheinen ja sehr beliebt zu sein. Spiele ich nämlich auch gerne. Wusstet ihr, dass das deutsche Kartenspiel Skat 2016 zum UNESCO-Kulturerbe gewählt wurde?
Echt? Wow, das wusste ich noch gar nicht. Sind Spielkarten so ein beliebter Freizeitvertreib?
Ja, sind sie wirklich. Spielekarten gelten sogar als eine der beliebteren oder sogar beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Bereits in der frühen Neuzeit gab es einen richtigen Kartenboom in Europa.
Also hatten die Leute damals auch schon so viel Freizeit und haben die genauso genutzt wie wir?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich hat sich das allererst so richtig entwickelt zu dieser Zeit.
Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Also man kann den Bogen halt bis in die Antike spannen, um Freizeit zu erklären, aber so wirklich interessant wird es dann doch erst in der frühen Neuzeit. Spielekarten kamen dann nach Europa, Arbeitszeiten änderten sich so langsam, Menschen wollten nicht mehr nur arbeiten.
Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Warum wollten denn die Menschen auf einmal nicht mehr arbeiten? Und warum haben sie das denn nicht schon früher gemacht? Denn Arbeit ist ja jetzt nichts, was ich gerne 24 Stunden am Tag machen würde.
Genau. Und nur weil Spielkarten nach Europa gekommen sind, kann es ja keine Kehrtwende um 180 Grad geben.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Entwicklung der Freizeit und die Rolle der Spielkarten. Wir sind
Dominik, Student an der JGU.
Bastian, ebenfalls Student an der JGU.
Und Leon. Genauso wie die anderen beiden bin ich Student an der JGU. Und uns verbindet, dass wir alle drei Geschichte studieren.
Wir versuchen euch auf alle die gerade genannten Fragen eine Antwort zu liefern. Doch zuerst wollen wir euch einen historischen Kontext für eine zeitliche Einordnung geben.
Genau, wir beginnen unsere Reise im Hochmittelalter, da dort erstmals der Begriff Freizeit entstand. Diese Bezeichnung war der Vorläufer des heutigen Freizeitbegriffs.
Aber warum entstand denn dieser Vorläufer erst im Hochmittelalter? Hatten die Menschen davor keine Freizeit?
Doch schon, auf jeden Fall. Allerdings sah das Verhältnis von Arbeit und Freizeit etwas anders aus. Gleichzeitig hatten die Menschen auch ein anderes Verständnis von Freizeit und nutzten diese auch anders.
Ah, also hatten die Menschen schon eine Art Freizeit, die wurde aber nicht mit Spielen, Entspannen und Spaß haben genutzt, sondern mit anderen Sachen. Wie denn zum Beispiel?
Also im Mittelalter wurde gejagt, aber nicht nur aus Vergnügen, sondern auch zum Überleben, also für Essen oder zum Beispiel Felle. Im antiken Griechenland galt die Philosophie als sinnerfüllte Lebensgestaltung.
Ich würde die Freizeit daher auch eher als freie Zeit beschreiben. Das passt besser dafür, da wir heute mit dem Wort Freizeit andere Sachen eher verbinden.
Okay, aber warum entwickelte sich der Begriff denn erst so spät? Und was hat genau die Frühneuzeit damit zu tun?
Also in der Frühneuzeit veränderte sich so ab dem 16. Jahrhundert, da änderte sich das Verständnis von Arbeit und Beruf.
Davor war Arbeit was Gottgebundenes und wurde eher als eine Art Berufung angesehen. Das änderte sich aber in der frühen Neuzeit, beziehungsweise begann im Hochmittelalter schon etwas sich zu verändern.
Ja, die Abwesenheit von der Arbeit, heutzutage die Freizeit, kann für das Hochmittelalter bzw. die frühe Neuzeit mit dem Wort Restzeit beschrieben werden.
Und wie in dem Wort schon drin steckt, diente die Zeit vermutlich fürs Ausruhen, Entspannen und Energie wieder auftanken.
Genau, die Zeit nach den ganzen beruflichen Verpflichtungen diente zur Erholung, also praktisch so wie heute.
Ist auch bekannt, wie diese Zeit verbracht wurde? Also lagen die Leute nur faul auf der Couch? Musste man im Haushalt was erledigen? Spielte man Karten?
Also das lässt sich jetzt pauschal jetzt nicht so beantworten. Dafür liegen jetzt meines Wissens nach keine Statistiken vor. Jeder hat halt seine Zeit anders genutzt, das ist ja so wie heute. Aber Karten waren eine beliebte Freizeitbeschäftigung, nachdem sie nach Europa gekommen sind.
Wie? Sind Spielkarten gar keine Erfindung aus Europa? Dann musst du mir jetzt aber mal erklären, woher Spielkarten stammen.
Also, die ersten Spielekarten sind schon in der Zeit der frühen Neuzeit entstanden. Genauer gesagt wurden Spielekarten das erste Mal in China erwähnt in den Quellen.
Und zu welcher Zeit war das etwa, damit wir das zeitlich etwas einordnen können?
Die Quellen datieren auf das 9. Jahrhundert.
Erst im 14. Jahrhundert sind die Spielkarten dann über arabische Händler nach Spanien oder Italien gekommen. Diesen Weg nennt man auch die Orientthese.
Ist das eine bewiesene These?
Nein. Es gibt auch viele Forscher, die diese These kritisch sehen, da es im Orient keine Quellen für solche Spielkarten gibt.
Aber dafür wissen wir, wann die Spielkarten etwa nach Europa ankamen. Es gibt eine Quelle aus Florenz, die auf das Jahr 1377 datiert werden kann. Und in der Quelle werden Spielekarten als neuerdings eingeführt bezeichnet.
Aus welcher Quelle haben wir diese Informationen? Aus Briefen, Handelsverträgen?
Die ersten Quellen, die Spielkarten aufgreifen, sind Verbote oder theologische Moralschriften.
Das verwundert mich jetzt ein wenig. Auf der einen Seite waren Spielkarten beliebte Freizeitbeschäftigungen, aber zum anderen wurden die Karten verboten?
Ja. Viel Sinn ergibt das dem ersten Anschein nach nicht. Die Verbote geben uns allerdings einen Hinweis, dass Kartenspiele schnell weit verbreitet und beliebt waren.
Genau, und damit einhergehend hat das Kartenspiel wahrscheinlich für viel Ärger gesorgt.
Also nach dem Motto, dass das Spielen Überhand genommen hat und viel Glücksspiel mit den Karten betrieben wurden.
Genau. Manche verzocken wahrscheinlich ihr ganzes Hab und Gut.
Aha. Dann machte die Vorschrift also Sinn. Es ging also darum, die Menschen etwas zu schützen. Das klingt ja heute in anderer Form noch ein bisschen nach.
Wie genau meinst du das?
Naja, am Glücksspiel darf man erst ab 18 teilnehmen und man wird ja immer darauf hingewiesen, dass Glücksspiel süchtig macht.
Stimmt, das ist einer gewissen Weise ein Überbleibsel von früher.
Mich würde jetzt noch eine Sache interessieren. Heute sehen die Karten ja eigentlich immer alle gleich aus. Also es gibt Karo, Pik, Herz und Kreuz. Genauso gibt es überall Ass, Bube, Dame und König. Woher stammt das? Hat sich das auch in der Zeit entwickelt oder ist das reiner Zufall?
Also laut der Quelle von Johannes von Rheinfeld gab es wohl zu Beginn des 14. Jahrhunderts, also als die Spielkarten nach Europa kamen, eine große Vielfalt an Kartenspielen.
Genau, und dabei bestand das verbreiteste Kartenspiel aus 52 Karten. Es hatte 4 Farben und jede Farbe hatte einen König, 2 Marschälle und 10 Zahlenkarten. In welcher Provinz dieses Kartenspiel erfunden wurde, dazu habe ich halt leider keine Angabe gefunden.
Und wie kann ich mir diese Vielfalt denn genau vorstellen?
Also es gab das Standardblatt, aber trotzdem hatte jedes Land oder auch Provinzen sogar andere Ausprägungen. Spielekarten waren also nicht überall gleich.
Also hatte zum Beispiel Italien andere Spielkarten als Frankreich oder als Deutschland?
Genau. Die Symbole des deutschen Blattes orientierten sich an der militärischen Hierarchie. Zuerst kam der König, dann der Ober- und Untermann.
Stopp. Warum sprichst du jetzt von Blatt? Das müsstest du nochmal kurz erklären.
Also ein Blatt bezieht sich auf die Art oder Gestaltung der Spielekarten, also den Stil, wie Karten aussehen, Farbe, Symbole, Figuren.
Das Blatt in Italien hatte die Reihenfolge Bube, Reiter, Dame und König.
Frankreich war das sehr, sehr ähnlich zu Italien, nur dass es keinen Reiter gab, sondern dafür den Buben.
Die Symbole stammen also von dem französischen Blatt ab.
Ja, genau. Das französische Blatt dominierte auch früher schon, vor allem die Farben. Es gab Kreuz, Pik, Herz und Karo.
Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, die Spielkarten kamen aus China nach Europa. Es gab zwar Standardblätter, aber trotzdem hat jedes Land Anpassungen gehabt. Aber warum änderte sich das denn? Warum haben wir heute einheitliche Karten?
Erstmal müssen wir hierzu ergänzend darauf hinweisen, dass wir keine fundierte Antwort geben können, warum sich die Anzahl der Spielkarten geändert hat.
Genau. Wir wissen nur, dass die Vielfalt der Kartenspiele bis ins 18. Jahrhundert abnahm und sich dann das französische Blatt durchgesetzt hat.
Der Grund für die Durchsetzung des französischen Blattes liegt in der Herstellungsweise. Da die französischen Farben nur aus schwarzen und roten Flächen bestanden und klare Umrisse hatten, war die Herstellung leichter und kostengünstiger. Deswegen hat sich letzten Endes das französische Blatt eben durchgesetzt.
Genau. Die Figurenkarten mussten zwar noch mit Holzstöcken gedruckt werden, allerdings konnten die Zahlenkarten komplett mit Schablonen gefertigt werden.
Und da diese Weise schneller ging und Zeit sowie Kosten sparte, setzte sich das französische Blatt durch und daher haben wir dann heute Bube, Dame, König und Herz, Pik, Karo und Kreuz.
Aber hier muss ich auch noch ergänzen, dass nur weil es dann irgendwann ein Blatt gab, was sich durchgesetzt hat, gab es aber dennoch spezielle Spiele, die in den einzelnen europäischen Ländern oder Regionen entstanden sind.
Zum Beispiel Karnöffel, das als das älteste deutsche Kartenspiel gilt, oder Tarot, das sich über den französischen Hof in Europa ausbreitete.
Ich versuche das Ganze jetzt mal kurz zusammenzufassen. Spielkarten kamen im 14. Jahrhundert nach Europa und hier verbreiteten sie sich rasant. Spannend, dass die anfänglichen Unterschiede zugunsten eines Blattes dann so zurückgingen, nur weil das leichter zu drucken war.
Aber irgendwie auch aus der Zeit heraus logisch.
Wieso das?
Naja, wir sind ja mitten in der Erfindungswelle der Drucktechnik. Es ist eben nicht immer nur die Gutenberg-Bibel, die gedruckt wurde. Die neuen Druckpressen haben einfach auch jede Menge andere Dinge gedruckt. Spielkarten im großen Stil zum Beispiel.
Ja, und da setzt sich das französische Blatt dann wohl unter anderem auch deshalb durch, weil es einfacher herzustellen war.
Okay, wir haben jetzt viel über Spielkarten gesprochen, mit denen man seine Freizeit gut nutzen konnte. Aber die Menschen saßen ja jetzt nicht 24/7 in Lokalen und haben Karten gespielt.
Ich kann schon mal vorwegnehmen, es wurde sehr viel gearbeitet. Jedoch müssen wir davor noch kurz den historischen Kontext näher beschreiben. Die frühe Neuzeit war eine Zeit des Wandels. Die Reformation brachte eine Ausdifferenzierung des Christentums in verschiedene Richtungen und Konfessionen.
Heißt das, die Kirche wollte den Menschen die Arbeit vorschreiben?
Jein. Die Kirche, egal welche Konfession, hat für viele Menschen eine große Bedeutung gehabt. Aber genau vorschreiben konnte die Kirche einem trotzdem nichts. Selbst damals nicht. Sie konnte aber predigen. So predigte man, dass man vor Gott zum Beispiel an einem Platz gestellt wird und an diesem musste man dann seine Aufgabe erfüllen.
Aber es ist ja heute in gewisser Weise auch noch so, dass Arbeit einen Nutzen für die Gesellschaft hat.
Ja, das ist auch richtig, aber die Absicht, mit der gearbeitet wurde, ist doch etwas anders. Heute arbeitet man ja, um Geld zu verdienen und um sich ein gutes Leben zu leisten.
Jedoch widerspricht dies nicht der These, dass man früher viel gearbeitet hat.
Nein, nicht wirklich. Denn es gab ja auch noch den Protestantismus und weitere Untergruppen wie den Calvinismus. Die protestantische Arbeitsethik zeichnet sich durch die Vorstellung von Arbeit als Pflicht aus, die man nicht in Frage stellen darf. Man sollte nicht nur in der Kirche seinen Glauben praktizieren, sondern auch im Alltagsleben, und zwar bei der Arbeit.
Genau, also nach Luthers Auffassung ist jede Arbeit ehrenhaft vor Gott. Gott ehrt nicht nur die Gebete, sondern auch die tägliche Arbeit. Somit wurde das weltliche Leben von jeglicher Arbeit etwas erträglicher.
Arbeit war also wichtiger als Freizeit Und in der Arbeit fand man als Mensch zu sich und blühte auf?
Das ist jetzt sehr philosophisch ausgedrückt, aber ja.
Ja, genau. Also Arbeit war der Dienst, den die Menschen für Gott leisteten.
Diese Lehre führte zu einer veränderten Haltung. Man arbeitete nicht nur, um himmlische Belohnungen zu bekommen, sondern um seinen Glauben zu Gott zu beweisen.
Okay, wir haben jetzt den Punkt erreicht, an dem jede Form von Arbeit aufgewertet wurde. Heißt es aber, deswegen haben die Menschen so viel gearbeitet in der frühen Neuzeit?
Also nein, das wird zu eindimensional gedacht. Die Arbeitsethik nur auf die Religion zu schieben, wäre zu einfach. Also wie gesagt, die frühe Neuzeit war ja geprägt von vielen Gedankenströmungen und Ideen.
Man fing an, die alten Konstrukte wie die angeblich von Gott gewollte Ständegesellschaft, in der jeder und jede ihren festen Platz hatte, in Frage zu stellen. Die Gesellschaft wurde dynamischer und man fing an, an einen sozialen Aufstieg zu glauben.
Genau. Für das 16. Jahrhundert brachte man das auf den Begriff des Frühkapitalismus. Das heißt, die Menschen versuchten nicht mehr so viel zu verdienen, wie sie zum Überleben gebraucht haben, sondern nun wurde auch verstärkt gewinnorientiert gearbeitet.
Dies konnte man auch im Handwerk sehen, wo kleinere Betriebe die Zunft um Hilfe gebeten haben gegen die immer größer werdenden Betriebe, die außerhalb des Zunftrechts arbeiteten.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass diese Arbeitsethik zurückgeht auf eine Kombination aus Religion, dem Wandel der Gesellschaft und der Hoffnung auf einen sozialen Aufstieg.
Wenn sich die Arbeitsethik jetzt verändert hat, muss es doch auch zu einer veränderten Einstellung zur Arbeit gekommen sein und folglich auch zur Freizeit. Wie kann ich mir das vorstellen?
Die Menschen hatten teilweise sehr lange Arbeitszeiten und sie strebten aber gleichzeitig auch mehr Freizeit an. Es gibt einen berühmten Spruch von 1891, das dieses Streben verdeutlicht. Ich zitiere: Vom Druck und Elend, Not und Plag erlöst uns der 8-Stunden-Tag.
Das ist ein sehr interessantes Zitat. Das müsst ihr jetzt aber mal etwas genauer erklären, was es damit auf sich hat.
Also zuerst nochmal, weil es wichtig ist, der Kampf um mehr Freizeit ist jetzt kein rein frühneuzeitliches Phänomen, aber auch nicht erst ein Phänomen der Arbeiterbewegung seit Ende des 19. Jahrhunderts.
Ohne es jetzt tiefgreifender zu thematisieren, müssen wir hier aber auch noch kurz die Aufklärung erwähnen, da sich die aufklärerischen Gedanken über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf die Ausgestaltung der Zeit auswirken.
So hat zum Beispiel der französische Aufklärer Jean-Jacques Rousseau schon 1760 das Wort Zeit der Freiheit in seinem Roman Emile verwendet.
Etwas allgemeiner schreibt der frühe Neuzeithistoriker Heinz Schilling in seinem Buch Aspekte der Freizeit von 1978. Ich zitiere: Die Freizeit entstand, indem der Feiertag säkularisiert, die Muße demokratisiert und beide in die Freizeit mit neuen partiellen Bedeutungen eingeschmolzen wurden. Zitat Ende.
Es herrschte nicht mehr der Gedanke des ewigen Lebens, sondern des mündigen, chancengleichen Menschen.
Okay. Das war jetzt ein sehr großer Sprung durch die Zeit. Wir sehen hier, wie weitreichend das Thema ist. Richten wir unseren Blick aber mal lieber wieder in die frühe Neuzeit und knüpfen daran an, wie sich die Einstellung zur Arbeit und Freizeit änderte.
In der frühen Neuzeit dominierte noch die Arbeit. Der Historiker Helmut Breuer fand in Archiven in Obersachsen Hinweise, dass Handwerker zwischen 11 bis 17 Stunden pro Tag arbeiteten. Das Problem ist hier aber, dass er diese Angaben aus normativen Quellen hat.
Was ist denn eine normative Quelle und worin besteht das Problem?
Eine normative Quelle schreibt nur Sachen vor, also beispielsweise wie ein Gesetz. Ob die Regeln letztendlich auch so befolgt wurden, bleibt unklar.
Die Zeiten bilden aber schon mal einen interessanten Richtwert. Beispielsweise die Historikerin Helga Schulz untersuchte die Sozialgeschichte Berlins in den Zeiten 1650 bis 75. Dort wird von einem Arbeitstag von etwa 14 Stunden berichtet. Und ich zitiere: Der Arbeitstag beginnt um 4 oder 5 morgens und endet 14 Stunden später. Zitat Ende.
Die beiden Zahlen, die ihr jetzt genannt habt, sind ja vergleichsweise ziemlich hoch. Viel Zeit für Freizeit blieb da doch nicht, wenn überhaupt nur der Wunsch nach Freizeit.
Genau, und das resultierte dann auch irgendwann im massiven Widerstand zu dieser Zeit. Die Menschen fingen an, für weniger Arbeit und mehr freie Zeit zu kämpfen.
Auf der anderen Seite sprachen sich aber die Obrigkeit, Ökonomen und die Kirche gegen verringerte Arbeitszeiten aus.
Die Kritik ging sogar so weit, dass sich Ökonomen gegen die Feiertage aussprachen. Der Ökonom Johann Heinrich Gottlob von Jussi argumentierte 1761, dass Feiertage der Wirtschaft schadeten.
Und so fingen Leute zum Beispiel an, sich einfach zusätzliche freie Tage zu erschaffen.
Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Man sagt, dass Handwerker oder Gesellen montags nur mit halber Kraft arbeiteten oder sogar gar nicht zur Arbeit erschienen.
Oh, dazu ein kleiner Fakt. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass dieser Ruhetag am Montag vom Färberhandwerk abstammt. Am Sonntag wurden Stoffe ins Färbebad gelegt und montags trockneten diese Stoffe dann. Und da musste nicht gearbeitet werden.
Aber ist das nicht auch einfach nur eine Taktik gewesen, um frei zu haben?
Ja, doch, schon. Lustigerweise waren das blaue Stoffe und dadurch entstand auch das Wort Blaumachen.
Ah ja, das Wort kennt man. Vor allem aus der Schulzeit, wenn man nicht in die Schule wollte und dann blau machte. Wurde diese, ich nenne es jetzt mal Taktik, verboten oder dem entgegengewirkt?
Also dieser blaue Montag war auf jeden Fall keine Seltenheit.
Der Herzog von Sachsen versuchte zum Beispiel etwa 1520 diese Praxis einzuschränken. Das war aber nicht von Erfolg gekrönt.
Ist bekannt, wie die Menschen auf diesen Versuch reagierten, also mit Gewalt oder nur mit Ignoranz?
Also in Augsburg führte das Verbot 1726 zu einem Aufstand von Schuhknechten. Aber auch in anderen Städten gab es Aufstände.
Ich verstehe das jetzt ein bisschen. Seit der Antike herrschte das Bild, dass man arbeiten muss. Doch jetzt hatten die Leute genug und wollten nicht mehr so viel arbeiten, sondern mehr Zeit für sich haben.
Genau. In der Realität fingen die Menschen an, Dinge zu machen, die den Kirchen dann halt nicht mehr so passten.
Laut kirchlichen Quellen könnte der Sonntag ein Beispiel für die veränderte Haltung sein.
Bitte was? Das verstehe ich ja jetzt mal überhaupt nicht. Was hat das denn jetzt mit dem Sonntag auf sich? Sonntag gilt doch als Ruhetag, als der Tag, an dem die Menschen nicht arbeiten, sondern sich ausruhen und sich dem Gottesdienst widmen. Da haben ja auch keine Geschäfte auf.
Ja, der Sonntag wurde wohl von den Menschen so genutzt, dass sie in Wirtshäuser gingen oder in die Kirche, um sich zum Beispiel zu unterhalten.
Also stand für die Menschen gar nicht das Religiöse im Fokus, sondern eher das Gemeinschaftliche.
So kann man das sagen, ja. Die Menschen fingen an, selbst nachzudenken und sie wollten weniger arbeiten. Das ging so weit, dass Leute die kirchliche Lehre teilweise oder nicht mehr wirklich beachteten.
Heutzutage ist der Hintergedanke ja in Ansätzen ähnlich. Jeder möchte sein Leben so leben, wie er möchte.
Genau, wir sprechen heute ja von Work-Life-Balance.
Daran zeigt sich, dass Freizeit nicht mehr nur Zusammenkommen und Soziales ist, sondern Freizeit immer weiter ausdifferenziert wird.
Freizeit wurde immer mehr kommerzialisiert und individualisiert.
Die Ansätze dieser Kommerzialisierung sind auch schon in der frühen Neuzeit zu verorten.
Besonders im städtischen Raum während des 18. Jahrhunderts lässt sich das gut sehen.
Jetzt als Menschen sich mehr Zeit jenseits der Arbeit erkämpft hatten, konnten sie diese im verstärkten Maße für Freizeitaktivitäten nutzen, die vorher eher dem Adel vorbehalten war. Aber sie konnten beispielsweise auch Karten spielen.
Also kann man sagen, dass diese kommerziellen Unterhaltungen als ein Motor für die gesellschaftliche Entwicklung dienten?
Ja, genau. Dennoch waren manche Menschen, die sozial nicht gut dastanden, immer noch etwas ausgeschlossen.
Auch wenn wohl die Obrigkeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erlaubte, dass sich Anbieter für Unterhaltungen immer mehr ausbreiten durften.
Neue Freizeitaktivitäten entwickeln sich ja immer weiter. Dennoch sind klassischere Formen von Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise die Kartenspiele, ja immer noch relevant und weit verbreitet.
Ich versuche jetzt nochmal in zwei Sätzen alles zusammenzufassen, weil das ja sehr viele Informationen waren. Die Entstehung der Freizeit ist bedingt durch die Entwicklung eines neuen Menschenbildes vom freien und chancengleichen Individuum. Und zweitens auch durch die Industrialisierung und die damit einhergehende Steigerung der Produktivität. Und bis heute ist Freizeit ein zentraler Lebensinhalt.
Genau. Und diese Aktualität zeigt sich auch dadurch, dass unser neuer Bundeskanzler das Verhältnis in einer Rede vom 14.05.25 thematisiert. Ich zitiere aus dem Artikel vom Tagesspiegel: "Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können."
Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit bietet heutzutage immer noch ein hohes Diskussionspotenzial.
Ja, wir können gespannt sein, inwiefern sich dieses Verhältnis in unserer Zukunft entwickelt. Bleiben Spielkarten weiterhin eines der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen? Wir sind gespannt.
Das sind doch gute abschließende Worte, womit wir auch zum Ende kommen würden.
Wir haben heute erfahren, wie Kartenspiele in Europa zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung wurden.
Zudem haben wir uns angeschaut, wie sich das Verhältnis von Arbeit und Freizeit über die Epoche der frühen Neuzeit verändert hat und zu dem geworden ist, wie wir es kennen.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Tschüss.